NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Juni 1931. Der Geburtstag des Theaterwissenschaftlers und Intendanten Ivan Nagel.
Ich gehörte zu drei Minderheiten, als Jude, als Staatenloser, als Homosexueller.
Im Herbst 1956 trifft der junge Ivan Nagel seine Mutter auf dem Wiener Westbahnhof wieder. Schwere Zeiten liegen hinter ihm. Während der deutschen Besatzung von Budapest musste sich der jüdische Junge vor den Nazis in einem Waisenhaus verstecken. Mit 17 ist er ganz allein in die Schweiz geflohen, weil er als Fabrikantensohn im kommunistischen Ungarn nicht studieren durfte. 8 Jahre hat er seine Mutter nicht gesehen. Inzwischen hat sie erfahren, dass er Männer liebt.
Sie stieg aus dem Zug aus und sagte, ich habe die Adresse eines Psychiaters.
Erzählt der 80-Jährige kurz vor seinem Tod.
Für mich war das ein ganz entscheidendes Ereignis, denn das, was ich als Judenkind nicht sein durfte, nämlich ich selbst bei den Nazis, was ich als Kapitalistenkind nicht hätte sein dürfen bei den Kommunisten, hat meine Mutter jetzt mit dieser ganzen versteinerten Autorität der Budapester Bourgeoisie mitgebracht und eigentlich mir dasselbe angetan. Geh zum Psychiater, du bist krank, du darfst nicht sein, was du bist.
Die Erfahrung, nicht sein zu dürfen, was er ist, hat Ivan Nagels Leben bestimmt. Ein Leben, in dem sich die Katastrophen des 20. Jahrhunderts spiegeln.
Er hat diese gesamte furchtbar chaotische Situation Europas von den 40er Jahren an am eigenen Leib wahrgenommen. Das hat ihn unheimlich geprägt und es hat ihn auch beleidigt.
Wolfgang Hagen, Kulturjournalist und Professor für Medienwissenschaft in Lüneburg. Zusammen mit dem Theaterwissenschaftler Jens Malte Fischer hat Hagen Ivan Nagel kurz vor seinem Tod für eine 6-stündige Gesprächsreihe im Deutschlandradio Kultur interviewt und dabei eine überaus faszinierende Persönlichkeit getroffen.
Er hat eine ungeheuer starke Ausstrahlung gehabt. Er konnte wirklich in seinen Sätzen, in seiner Anwesenheit so ein bisschen die Luft zum Knistern bringen.
Vor den Zumutungen seiner Zeit hat sich Ivan Nagel in die Kultur geflüchtet. Der ungarische Jude aus Budapest wurde einer der größten Anreger und Förderer des deutschen Theaters. Er schrieb brillante Essays über Mozart oder die Maler der Renaissance, war Professor an der Berliner Universität der Künste und mischte sich in die Politik ein.
Es ist vielleicht einer der klügsten Menschen, die ich so kennengelernt habe. Also einer, der auf der einen Seite reflektiert, unglaublich belesen ist, wahnsinnig schön schreibt, sein Mozart-Buch ist großartig, und einer, der sich auch entschieden nicht zu schade ist, wirklich auch mitzuspielen, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Mischung fand ich toll.
Am 28. Juni 1931 wird Ivan Nagel in Budapest geboren. Seine Familie gehört zum aufgeklärten jüdischen Großbürgertum, weltoffen und bildungsbeflissen. Obwohl er sehr behütet aufwächst, erlebt er schon als Kind, dass er anders ist.
Ich habe es sehr früh gemerkt, dass jüdisch zu sein ein Grund zur Beschimpfung und zu ganz physischen Gefahren waren. Also in der ersten Volksschulklasse wurden wir deshalb schon auch mal von der christlichen Mehrheit geprügelt. Aber dass es auch etwas Besonderes war, was uns zu etwas verpflichtete. Mehr zu kulturellen Sachen als dazu etwa Geld zu sammeln oder mit Geld anzugeben.
Der hochbegabte Junge lernt neben Ungarisch und Deutsch von seinen Kindermädchen auch Englisch und Französisch. Außerdem bekommt er Klavierunterricht.
In der Familie wurde eben Musik gepflegt und er hat die Klavierauszüge von Mozart-Opern ganz früh gehabt. Er hat darüber Italienisch gelernt. Die drei Da Ponte-Opern kannte er praktisch Takt für Takt oder Zeile für Zeile auswendig.
Das behütete Leben endet abrupt, als die Deutschen 1944 in Ungarn einmarschieren. Mit den Besatzungstruppen kommt Adolf Eichmann nach Budapest, der über 400.000 ungarische Juden nach Auschwitz deportieren lässt. Auch Iwans Eltern werden festgenommen, können aber im letzten Moment fliehen. Er selbst muss unter falschem Namen in einem Waisenhaus untertauchen, wo eine der Kinderschwestern fanatische Antisemitin ist.
Die hat mir öfter gesagt, du bist ja Jude. Und da gab es die seltsame Situation, dass ich wusste, dass ich ganz schlecht lüge, dass ich rot werde oder irgendetwas. Und dann habe ich es mir irgendwie angewöhnt zu lachen und sagte, natürlich, klar. Und da ich natürlich und klar sagte, wollte es mir dann wieder keiner glauben.
Ganz auf sich allein gestellt und in ständiger Lebensgefahr entwickelt der 13-Jährige eine erstaunliche Stärke.
Im Kinderheim als Judenkind hatte ich diese ungeheure, unerklärliche Energie eines Kindes leben zu wollen und die Behauptung, es kann nicht sein, dass das, was ich bin, falsch ist.
Nach der Befreiung findet die Familie in Budapest wieder zusammen. Zwar haben Eltern und Geschwister überlebt, ein Großteil der Verwandten ist jedoch in Auschwitz ermordet worden. Für den Sohn eines Kapitalisten wird auch die Situation unter den neuen Machthabern bald schon unerträglich. Der 17-Jährige beschließt, in den Westen zu gehen.
Mein Glück war, dass ich also so im letzten Moment noch aus Ungarn rausgekommen bin.
Er flüchtet in die Schweiz, wo er in Zürich sein Abitur machen kann. Daneben beschäftigt er sich intensiv mit Kunst, Literatur, Theater und Musik. Vor allem Mozart gibt ihm in diesen Jahren, ganz allein in der Fremde, Trost und Kraft. Iwan Nagel kann nicht genug bekommen von seinen Lieblingsstücken, wie dem Terzettino aus Così fan tutte.
Diese Sehnsucht nach und diese Gewissheit von einer anderen und besseren Welt war das, was damals an Mozart so tröstlich wirkte. Und Trost brauchten wir erst einmal mehr als irgendetwas anderes.
Zum Studium geht er zunächst nach Paris, dann nach Heidelberg und später zu Adorno nach Frankfurt. Dort gerät der staatenlose Student in die Gefahr, als unerwünschter Asylant abgeschoben zu werden. Der bekannte Philosoph und Soziologe Adorno persönlich sorgt dafür, dass er bleiben darf und die deutsche Staatsbürgerschaft erhält.
Da spielt natürlich auch Adornos große Wertschätzung dieses jungen Intellektuellen eine Rolle. Und Adorno hat nicht so irrsinnig viele junge Leute sehr wertgeschätzt, sodass er sich auch für sie eingesetzt hat.
Im Adenauer-Deutschland ist Nagel nicht nur als Flüchtling und Jude ein Außenseiter. Mit 23 wird er als Schwuler denunziert und vor Gericht gezerrt.
Der Prozess gehört zu den wenigen Punkten, wo ich Leute belogen habe. Ich wusste genau, mit 23, 24 Jahren würde ich an 2 Jahren deutschem Knast kaputt gehen.
All seine Erfahrungen lassen ihn zum leidenschaftlichen Aufklärer werden. Iwan Nagel ist einer, der in der Kunst die Wahrheit sucht und sehr empfindlich ist für falsche Töne. Nach dem Studium schreibt er zunächst Theaterkritiken, bevor er 1960 als Dramaturg an die Münchner Kammerspiele geht, zur Regielegende Fritz Kortner. Obwohl Nagel vom Theater so viel versteht wie kaum ein anderer, hat er selbst nie inszeniert.
In Kunst finde ich es wichtig, dass sehr, sehr Gutes produziert wird. Wenn ich das nicht kann, dann lasse ich das.
Er sieht sich eher als begabten Zuschauer, der von außen Impulse geben kann.
Ich konnte, wenn ich in Proben ging, halt auch dem Regisseur, auch den Schauspielern etwas sagen, was man eben als Außenstehender, als schon Zuschauender entdeckt. Und das hat ihn manchmal genützt.
Als er 1972 Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg wird, bereitet Iwan Nagel die Bühne für eine Theaterrevolution. Er holt die besten Leute an sein Haus. Luc Bondy, Giorgio Strehler, Jérôme Savary, Peter Brook, Robert Wilson und natürlich Peter Zadek, seinen Lieblingsregisseur. Der Medienwissenschaftler Wolfgang Hagen.
Die Hamburger Jahre sind für die Theatergeschichte in Deutschland ausnehmend prägend, weil sie exemplarisch vorgemacht haben, wie man als Intendant wirken kann. Und in der Theatergeschichte ist das, glaube ich, ein unverzichtbares Blatt, das man gar nicht überlesen kann.
Nagel kämpft für ein Theater, das die Augen öffnet, das mutig ist und menschenfreundlich. Zadeks Inszenierungen sind der Maßstab, etwa sein umstrittener Othello, der 1976 zu einem der größten Skandale der Theatergeschichte wird. Ulrich Wildgruber, von Kopf bis Fuß mit abfärbender schwarzer Schminke bemalt, wütet auf der Bühne wie ein Tier.
Meine Frau! Meine Frau! Ich habe keine Frau! Oh! Ich weiß nicht, ob die das als rassistisch empfunden haben oder ob die sich ihren Rassismus in sich plötzlich bewegt haben. Die haben gebrüllt, die Leute. Die haben gelacht, die haben geschrien, die haben gebuht, die haben geklatscht.
Erinnert sich Desdemona-Darstellerin Eva Mattes. Der Intendant muss in hitzigen Diskussionsrunden immer wieder seinen Regisseur und dessen Inszenierung verteidigen.
Humanität kann man nur lernen, indem man die Fehler, die Verbrechen des täglichen Lebens aufdeckt. Und das versucht diese Aufführung, weil Shakespeares Stück das versucht.
Von der Springer-Presse wird Nagel von Anfang an heftig attackiert. Und doch ging es auf der Bühne selten so lebendig und aufregend zu wie in seiner Hamburger Zeit.
In den 70er Jahren war das Theater auch in der glücklichen Situation, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung es für möglich hielt, das eigene Schicksal selber zu lenken. Und dass eine Elite auch glaubte, dass dabei das Theater eine fast zentrale Rolle haben könnte. Das heißt, dass das Theater ein Ort ist, den man anders verlässt, als man ihn betreten hat.
Der Kosmopolit Nagel steht immer auch für eine Öffnung des Theaters nach außen. 1979, im letzten Jahr seiner Hamburger Intendanz, initiierte er ein internationales Theatertreffen, aus dem das Festival Theater der Welt entsteht.
Für Deutschland war das das absolut erste Mal und Ivan Nagel ist da ein Vorreiter gewesen.
In den 80er Jahren übernimmt Nagel noch einmal eine Intendanz am Stuttgarter Staatsschauspiel. Das Projekt steht unter keinem guten Stern. Zadek und Bondy, die zunächst zugesagt hatten, geben ihm kurzfristig einen Korb. Für Nagel ein unverzeihlicher Verrat. So kündigt er nach nur 3 Jahren, um sich künftig mit dem Schreiben und Lehren zu befassen.
Das war mir lebenswichtig, dass es eine Alternative gibt, etwas, was ich auch kann oder vielleicht besser kann.
In Nagels Schriften zum Theater leben die großartigen Inszenierungen von Kortner oder Zadek fort. Sein Mozart-Buch Autonomie und Gnade gilt als glänzend geschriebenes Standardwerk.
Drohen und Flehen sind die beiden Gebärden, von denen aller Ausdruck der Operaserie abstammt. Ihr dialogischer Wechsel durchpulst den Gesang mit schmerzvoller Beredsamkeit.
Nicht nur in der Kunst kämpft Nagel gegen falsche Töne. Er beschäftigt sich auch mit der Lüge in der Politik und damit, wie Denkfaulheit zu Katastrophen wie dem Irakkrieg führen kann. In seinen Attacken gegen die Bush-Regierung ist er erschreckend hellsichtig.
Ich hatte den Eindruck, dass das, was diese Herrschaften völlig ohne Kenntnis dieses Landes da verordnet haben, nicht den Terrorismus beenden wird, sondern ihn halt in eine ungeahnte Höhe, nämlich auch Hass der muslimischen Welt gegen den Westen fördern wird.
Nach dem Mauerfall beauftragt der Berliner Senat den Querdenker mit einem Gutachten zur Theaterszene. Nagel macht seinem Ruf alle Ehre. Er schlägt vor, das Schiller-Theater zu schließen und die Volksbühne an die jungen Theaterrebellen um Frank Castorf zu geben, die dann in 2 Jahren entweder berühmt oder tot seien. Ein Konzept, das heftig umstritten ist, das aber Castorf tatsächlich berühmt gemacht hat.
Diese Entscheidung gegen das Schiller-Theater war für den Westen einfach ein Schlag ins Gesicht. Und das zeigt eben die Unvoreingenommenheit von Nagel, der einfach durch seine Zugehörigkeit zu 3 Minderheiten an Mehrheitsmeinungen überhaupt nicht interessiert war.
Ein streitbarer Geist bleibt er bis zu seinem Tod am 9. April 2012. Zuletzt hat sich Ivan Nagel intensiv mit Homosexualität in der Kunst beschäftigt. Die Zurücksetzungen, die er selbst durch seine Art zu lieben immer wieder erfahren musste, kränken noch den 80-Jährigen. Umso entschiedener hat er sich im letzten großen Gespräch dazu bekannt.
Dieses Rätsel will ich leben. Ich stehe dazu, ich zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Ivan Nagel, der am 28. Juni 1931 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.